Radio Deutschland. Live.
Wir nehmen jetzt, Alex, ein Thema auf, was wir eben schon mal berührt haben in der Diskussion, ob das gut ist, eine Weltmeisterschaft gleichzeitig in Saudi-Arabien. Ich kann es immer noch nicht glauben.
Das wird nicht passieren. Das ist wirklich so ein Spaß.
Ja, das sagst du. Ja, da bin ich mir noch nicht so sicher. Saudi-Arabien und Italien wollen gemeinsam eine Weltmeisterschaft ausrichten. Sagen die Saudis, klar.
Eine Fußball-WM.
Ja, eine Fußball-WM. Und dann haben wir über den DFB gesprochen und damit kommen wir aufs nächste Thema.
Ja, der DFB, der hat haben jetzt die Kataris selber zugegeben, mit Qatar Airways verhandelt über eine mögliche Zusammenarbeit im Sponsoring und jetzt kam raus, nee, Qatar Airways hat zugegeben, sie haben nicht verhandelt, aber der DFB wollte verhandeln, aber Qatar hat gesagt, nee, DFB, ey, sorry, nee, wir wollen das nicht.
Ja,
Nee. Und wir haben über diese Sponsoring-Anfrage gesprochen mit Professor Franz Bockrath von der TU Darmstadt. Der forscht dort vor allem in den Bereichen Sportethik und Sportphilosophie. Unter anderem ging es eben um diesen Qatar Airways-Deal. Unser Kollege Max Finger hat sich mit dem Herrn Dr. Franz Bockrath unterhalten.
Guten Tag, Herr Bockrath, wie geht's Ihnen?
Ja, danke. Gut, es geht mir gut, danke.
Die Süddeutsche Zeitung hatte zuerst darüber berichtet, die nationale Fluggesellschaft Qatar Airways, kein Neuling im Sponsoring, hat Interesse daran, den DFB zu sponsern. Der Aufschrei war groß, der DFB hat sich dazu bislang noch nicht geäußert. Warum gab es denn diesen Aufschrei?
Nun, weil das liegt sicherlich an dem Staat Qatar und Qatar Airways ist ja ein staatliches Unternehmen und nun Qatar ist ja nun dafür bekannt, dass es ein autoritäres Regime unterhält, wo Gleichberechtigungsfragen, Religionsfreiheit, der Umgang mit Homosexualität, überhaupt allgemein gesagt Menschenrechtsverletzungen eben halt in besonderer Weise auffällig sind. Übrigens gibt es in diesem Staat auch noch drakonische Strafen, wie beispielsweise Enthauptungen von Menschen. Und Qatar versucht natürlich jetzt über die Möglichkeit, über den Sport Einfluss zu gewinnen auf die internationale Staatsgemeinschaft und sich dort in einer bestimmten Form zu positionieren. Deswegen gibt es, glaube ich, den Aufschrei und auch zu Recht.
Auch wenn der DFB sich schlussendlich davon distanziert, wenn kein Vertrag zustande kommt, Sponsoren, die, sagen wir mal, in nicht-demokratischen Staaten angesiedelt sind, sind ja trotzdem sehr präsent und das schon lange. Qatar Airways war bei der vergangenen EM der offizielle Airline-Partner der UEFA. Warum wird sowas geduldet?
Ja, das ist auch auffällig, dass der Sport sehr häufig, also erstmal, es gibt ja die Verbindung zum Wirtschaftssystem seitens des Sports, die gab es auch immer schon, wie auch zu anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Politik oder der Wissenschaft oder der Gesundheit oder dem Erziehungssystem. Das ist, glaube ich, nicht das Problem, sondern das Problem, was ich eher sehe, ist, dass der DFB als gemeinnütziger Verein mit 7 Millionen Mitgliedern eben halt sich selber anders äußert in seinen Verlautbarungen, also in der Menschenrechtspolicy oder im Ethikkodex oder auch in der eigenen Rechts- und Verfahrensordnung, wo nicht nur sportliches Vergehen bestraft werden soll, sondern auch zum Beispiel unethische Verhaltensweisen unter Strafe gestellt werden sollen. Der DFB müsste sich gleichsam selber sozusagen nicht nur zum Ankläger, sondern auch zum Angeklagten erheben, wenn er eben mal solche Verträge eingeht und abschließt, weil das seinen eigenen Verlautbarungen nicht entspricht oder widerspricht eben halt. Das sehe ich als problematisch an. Und wenn gesagt wird, der DFB tritt sozusagen der Verletzung von Menschenrechten entschieden entgegen, ja, so steht es im Ethikkodex beispielsweise, dann passt das nicht zu der Politik, die gemacht wird. Ich würde nicht kritisieren, dass der DFB versucht, über Sponsoring eben halt Geld zu generieren. Das braucht der DFB auch. Aber wenn er seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird, dann sehe ich das als Problem an. Und das wäre aus meiner Sicht zu kritisieren.
Aber wie genau rechtfertigen die Offiziellen diese Sponsorenpartner, wenn diese eigentlich gegen die eigenen Vorsätze zum Teil verstoßen? Um nochmal dabei zu bleiben, also sie sind nicht die Einzigen, aber Qatar Airways ist ja wirklich kein neuer Name, sponsert beispielsweise Bundesligisten Bayern München.
Ja, Bayern München, also zumindest die AG, die Aktiengesellschaft, ist ja gewinnorientiert. Also da sehe ich das Problem noch ja auf einer anderen Art gelagert, während ein gemeinnütziger Verband, der also auch Steuererleichterungen bekommt, dafür, dass er eben halt nicht nur gewinnorientiert arbeitet, sondern auch selbstlos tätig ist. Da sehe ich das selber ein bisschen anders. Interessanterweise übrigens ist ja der DFB bereits mit Katar verbandelt. Also es gibt die Katar Holding, die 15% Aktienbesitz bei VW hält und gleichzeitig auch einen Sitz im Aufsichtsrat hat. Und der Sponsor der Nationalmannschaft ist VW. Also daran sehen Sie an diesen Beispielen, dass es da enge Verflechtungen gibt. Dass das jetzt nochmal so aufgeploppt ist, das Thema, das tut es, glaube ich, zu Recht. Und es zeigt immer diese Beispiele, wo sozusagen auch aus meiner Sicht zumindest Grenzen überschritten werden. Grenzen, die nicht im Einklang stehen mit den eigenen Selbstverpflichtungen.
Wird eventuell dieses Bewusstsein irgendwann für ein Umdenken sorgen? Können Sie sich das vorstellen?
Ja, ich würde es mir hoffen. Also es gibt ja diese sogenannte Whitewashing-Strategie Katars, die also versuchen, über die Einflussnahme auf den Sport sich eben halt in ein möglichst positives Licht zu rücken. Und wenn der Partner, also die Sponsoring-Partner, vielleicht auch das DFB, vielleicht bemerken, dass sie da in einem Topf liegen mit einem anderen Partner, der eben halt Menschenrechtsfragen anders handhabt als man selbst, dann führt das, glaube ich, auch bei Mitsponsoring-Partnern vielleicht zum Umdenken. Abgesehen davon, dass beispielsweise auch in der Nationalmannschaft, glaube ich, durchaus ein kritisches Bewusstsein vorliegt und das durchaus auch nach außen getragen wird, dass man beispielsweise darüber nachgedacht hat, öffentlich, ob man in Katar überhaupt Fußball-Weltmeisterschaften stattfinden lassen kann. Ich glaube, dass da einzelne Nationalmannschaftsspieler schon sehr viel weiter sind als der Verband, der natürlich andere Interessen hat. Der Verband hat erstmal das Interesse, sich möglichst auszufinanzieren. Und ich weiß nicht, die Jahresbilanz steht ja noch aus, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die finanzielle Situation, die Gesamtsituation des DFB auch nicht ganz einfach ist. Die ist vermutlich angespannt.
Sie haben es ja gerade schon gesagt, es gibt eben nicht nur die Sponsoren auf den Trikots, sondern auch die Akteure, die in den Trikots stecken, die in den Stadien spielen. Und da stehen ja die Sponsoren teilweise in einem wirklich krassen Kontrast zu den Handlungen der Spielerinnen und Spieler. Um aktuelle Beispiele zu nehmen, zum einen das Niederknien vor dem Anpfiff als Zeichen gegen Rassismus, aber auch vor allem die Regenbogenbinde von Manuel Neuer. Das sind ja eigentlich klare Statements. Wie halten die Spieler das aus, diesen Widerspruch?
Ja, der Sport offiziell nimmt das für sich immer in Anspruch, erstmal unpolitisch zu sein. Das war ja auch die Argumentation seitens der UEFA, als jetzt das Anliegen gab, als in Ungarn eine Entscheidung getroffen worden ist, die man entsprechend kommentierte durch die Regenbogenfarben in den Stadien. Da hat man ja versucht, ein politisches Statement zu setzen. Und der organisierte Sport nimmt für sich dann eben halt in Anspruch, unpolitisch zu sein. Das ist er natürlich nicht. Also Qatar Airways beispielsweise finanziert ja auch oder sponsert große Verbände wie die FIFA oder die NBA in Amerika und andere. Oder ich denke an den FC Barcelona, die von der Qatar Foundation unterstützt werden mit, ich glaube, 170 Millionen Euro im Jahr, von der man übrigens nicht weiß. Der Qatar Foundation, die stand zumindest mal unter dem Verdacht, auch die Hamas zu unterstützen. Also was ich sagen will, ist nicht, ich sage jetzt gar nichts über die Hamas, sondern nur, dass es überhaupt nicht unpolitisch ist, was die Verbände und was die Vereine machen, sondern das ist eminent politisch, wie sie agieren, wenn sie solche Verträge eingehen. Sie selber ziehen sich allerdings gerne immer auf die Position zurück, wir haben mit Politik nichts am Hut und das stimmt nicht.
Was entgegnen Sie den Leuten, die das sagen, weil das ist ja wirklich ein krasser Widerspruch, Fußball ist ja ein gesellschaftliches Abbild und politisches Abbild.
Ja, ich meine, der Fußball muss sich darüber klar werden, was er tut. Und er ist zu bemessen an dem, was er sich selbst als Maßstab gesetzt hat. Und da werden ja hehre Ziele auch verkündet. Und es werden, wie ich finde, auch ethisch relevante Aussagen gemacht. Also ich habe hier beispielsweise aus der letzten Menschenrechtspolicy-Erklärung vom April 21, da gibt es so einen Satz wie: Bei der Auswahl seiner Partner aus der Wirtschaft stehen Zuverlässigkeit und verantwortungsbewusstes Handeln für den DFB im Vordergrund. Der DFB bekennt sich auch bei wirtschaftlichen Aktivitäten zu seiner sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung. Das sind Selbstaussagen, die man zum Maßstab nehmen kann, um das Handeln des DFB selber zu beurteilen. Und ich meine, der DFB müsste sich selber auch daran halten, wenn er so etwas formuliert. Wenn er das nicht tut, halte ich es für wichtig, dass die Öffentlichkeit den Finger erhebt, um zu sagen, ihr werdet euren eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Meine Position wäre nicht die, die von außen kommt und sagt, das ist aber moralisch nicht zu rechtfertigen. Darüber kann man sich unterhalten. Sondern ich gehe noch einen Schritt zurück und würde sagen, ihr werdet euren eigenen Ansprüchen nicht gerecht und müsst euch deswegen auch, wie ich finde, gerechterweise dann öffentlicher Kritik aussetzen. Dass der DFB sich da momentan zurückhält, kann ich verstehen. Das, wahrscheinlich wird es dann immer damit, wenn Sie da anfragen, das weiß ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass gesagt wird, es sind laufende Verhandlungen. Die möchten wir dann möglichst erst abschließen, bevor wir dazu etwas sagen. Das ist immer so die offizielle Diktion. Die andere Diktion, ja, ich meine, der DFB ist natürlich momentan in einer schwierigen Lage, weil man gar nicht weiß, mit wem man spricht oder wer das Sprachrohr ist des DFB. Es gibt ja da unterschiedliche Fraktionen, die in der letzten Zeit sehr, sehr deutlich geworden sind. Und ich hatte schon den Verdacht, wenn man angefragt wird zu einem Interview, dass man möglicherweise da Gefahr läuft, wieder einer Nebelkerze aufzusetzen, die von jemandem gezündet worden ist, um einer anderen Person im DFB zu schaden. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, deswegen nehme ich auch an diesem Interview gerne teil. Aber man sieht daran, dass der DFB ja selber so zerstritten ist und in der Öffentlichkeit ein so schlechtes Bild abgibt, dass dieses Fettnäpfchen sozusagen noch eins draufsetzt. Und ja, man fragt sich fast, was kann man denn noch mehr machen, um sich da selber in den Senkel zu stellen.
Es steht ja eigentlich ein riesiges Fettnäpfchen am Horizont mit der WM in Katar. Also das ist ja bewiesenermaßen unter illegalen Umständen vergeben worden. Und dazu halt noch die Situation in Katar und andere Länder, meines Erachtens Norwegen zum Beispiel, da wird sehr offen über einen Boykott diskutiert. In Deutschland hört man davon relativ wenig. Ist das denkbar?
Ja, das ist denkbar. Ich glaube, in Deutschland ist es nicht denkbar. Wie gesagt, die Rolle des DFB habe ich gerade versucht anzudeuten. Ich sehe eher für die WM in Katar sehe ich ein anderes Problem noch. Und zwar sind das die FIFA-Gate-Prozesse in New York, die seit 2015 laufen, wo ja zum Teil auch schon Urteile gesprochen worden sind, wo es um Sponsoring-Rechte geht, wo es um Medienverwaltungsrechte geht, wo es um Schmiergeldzahlungen geht, wo man davon gesprochen hat, dass Korruption vorliegt und dass sozusagen auch mafiaartige Verschwörungen stattgefunden haben. Das könnte dazu führen, und in Amerika ist die Staatsanwaltschaft da relativ rigoros, wie man auch gesehen hat am Beispiel Lance Armstrong, da hat man also wenig Rücksicht genommen auf einen Nationalhelden. Das könnte dazu führen, dass vielleicht andere Sponsoren sich zurückziehen werden und sagen werden, wir möchten nicht sozusagen hier in den Ruch dieses Images geraten und vielleicht einen negativen Image-Transfer riskieren. Da sehe ich vielleicht Gefahren, dass die FIFA die WM nicht absagen kann. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass dann viele Regressionsforderungen auftreten werden. Die WM ist mittlerweile so teuer geworden und hat so viele Vorauszahlungen, beinhaltet so viele Vorauszahlungen, dass der Schaden so immens wäre, dass die Organisation selber das nicht mehr absagen kann. Aber ich will nicht ausschließen, dass vielleicht andere Sponsoren sich zurückziehen, je nachdem, wie das jetzt weitergeht, und dass dadurch sozusagen die ohnehin schon schlecht beleumundete WM in Katar einen noch schlechteren Ruf bekommt, der doch einige zumindest zum Nachdenken bewegen wird.
Für wie wahrscheinlich halten Sie das? Und wäre das ein Schlag, von dem sich die FIFA dann vielleicht auch nicht mehr erholen könnte so schnell?
Also wenn Sie mich so persönlich fragen, ich glaube nicht, dass die WM in Katar gekippt werden wird. Wie gesagt, da sind die Zwänge mittlerweile zu groß, zu hoch geworden und da sind auch Weichen gestellt worden. Da hätte man früher reagieren müssen, obwohl die Dinge seit 2015 so bekannt sind, dass sie auch nicht mehr verschwiegen werden können und auch durch Urteile mittlerweile belegt sind, was Schmiergeldzahlungen und Korruption anbelangt. Also da hätte man rechtzeitig Zeit gehabt, da zu reagieren, aber es war politisch nicht gewollt. Welche Weichen dann schon griffen und gestellt worden waren und wie hoch die Regressionszahlungen dann gewesen wären, das kann ich von außen nicht beurteilen. Aber die FIFA würde ein Riesenverlustgeschäft machen. Abgesehen davon, es würde vielleicht dann ja jemand in die Bresche springen. Ich glaube nicht, Mexiko und die USA werden es nicht sein, weil die ja dann sozusagen schon in den Startlöchern für die nächste WM stehen. Aber es wird wahrscheinlich immer jemanden geben, der dann sozusagen ersatzweise auftreten könnte. Aber wie gesagt, ich glaube, das finanzielle Risiko ist zu groß. Das wird man nicht mehr rückgängig machen. Ob die Wirtschaft oder wie lange die Wirtschaft dann noch mitspringt, das ist eine andere Frage. Es könnte ja auch sein, dass die Medien zum Beispiel sagen, wie es bei der Tour de France jetzt im Zusammenhang mit den Dopingfällen auch schon der Fall gewesen ist, dass sich Medien, zumindest die öffentlich-rechtlichen, für eine gewisse Zeit mal rausziehen oder zurückziehen. Aber auch da sind ja die Verträge bereits abgeschlossen und das wird man wahrscheinlich nicht machen. Wenn es jetzt noch einen großen Knall geben sollte, dann mag vielleicht noch was in Bewegung kommen, aber ansonsten, meine Erfahrung mit dem organisierten Sport ist, dass man in der Regel darauf setzt, dass man das entweder aussitzt oder dass man es dann irgendwann auch wieder vergisst. Ich glaube, da fährt der Sport jetzt in Anführungsprochen relativ gut mit bislang.
Ich glaube, da können wir beide sehr gespannt drauf schauen, Sie als Sportethiker und wir auch als Medienschaffende, wie sich das entwickelt. Ja. Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen.
Ja, dafür nicht.
Sportradio Deutschland.